Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Okay, ich möchte einsteigen in unsere Serie. Wir haben die Jahreslosung, übrigens ja auch ein Applaus für unseren Beamer. Wir haben einen neuen Beamer. Also eigentlich ein Dank an unser Magistrat, weil die haben abgegradet und wir profitieren, das ist voll schön. Und darum sieht man die Farben jetzt auf einmal und es ist auch schärfer. Also wir sind ganz begeistert davon. Heute haben wir das entdeckt, ja, wow, da haben wir gejubelt. Also Gott versorgt und darum geht es auch irgendwo heute in der Predigt. Der Herr ist unser Hirte, er schaut auf uns und er stellt uns einen neuen Beamer hin und solche Dinge. Wir sind dankbar. Prüft alles und behaltet das Gute. 1. Thessalonicher 5, 21, das ist der Jahresvers. Und ich möchte da anknüpfen und einsteigen mit einer Geschichte, die ich schon vor ein paar Jahren mal vorgelesen habe. Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern. Ich finde es gut. Ist vom Reinhold Ulanska. Er hat lange Zeit den BFP geleitet. Das ist die Deutsche Pfingstbewegung. Dort viele Gemeinden gegründet. Ein pfingsterisches Urgestein und er erzählt folgende Geschichte in seinem Buch über die Gaben des Heiligen Geistes. Ein Bekannter von mir besuchte das berühmte Wachsfigurenkabinett Madame Tussaud in London. Der Rundgang hat ihn sehr ermüdet. Er sah einen freien Stuhl, der offensichtlich irgendeiner Wachsfigur eine Zeit lang als Stellplatz gedient hatte und setzte sich darauf. Weil er sehr müde und die Luft so drückend war, schlief er ein. Auf einmal wachte er auf. Er hörte Stimmen. Eine englische Damenreisegruppe stand um ihn herum und diskutierte. Man suchte offensichtlich eifrig in dem gedruckten Führer nach dieser seltsam liegenden Figur auf dem Stuhl und ihrer Bedeutung. Eine historische Figur konnte sie wegen der modernen Kleidung nicht sein. Um eine berühmte Figur aus dem künstlerischen oder politischen Leben konnte es sich auch nicht handeln, denn niemand kannte sie. Plötzlich vernahm unser Bruder die Äußerung einer der umstehenden Damen. Das ist gewiss eine Lehrlingsarbeit. Schaut mal, wie schlecht sie gemacht ist. Das sieht doch ein jeder, selbst wenn er schlechte Augen hat, dass diese hier eine künstliche Wachsfigur ist. Die anderen sehen aus, als würden sie leben. Aber diese ist völlig unnatürlich. Da konnte unser Bruder nicht mehr an sich halten. Vorsichtig öffnete er seine Augen und richtete sich auf. Mit einem Entsetzenschrei sprangen die Nächststehenden zurück und riefen, er lebt doch, er lebt doch, er lebt doch. Das Erschrecken hier kann man sich gut vorstellen. Man hielt diese Figur für schlecht gemacht und tot. Und plötzlich regte und bewegte sie sich und bezeugte allein dadurch, dass sie lebt. Der Apostel Paulus trug das Evangelium von Jesus Christus in eine Welt voller toter Götzen. Er versuchte den Menschen seiner Zeit klarzumachen, dass es sich bei dem Gott seines Evangeliums nicht um eine Konkurrenz zu den vielen Götzen handelte. Er schreibt dann, als Heiden, sagte er, wurdet ihr mit Gewalt zu den stummen Götzen fortgerissen. Aber ich verkünde einen Gott, der lebt, der sich offenbart, der redet, also der ganz andere Qualität hat wie diese toten Götzen. Schlusssatz, Gott ist nicht stumm, Gott redet und bezeugt sich im Leben der Menschen als lebendiger Herr. Sehr tiefgründige, erfrischende, humorvolle Geschichte, finde ich. Und sie ist der Grund eigentlich für diesen Jahresvers. Prüft alles und behalte das Gute. Denn beim ersten Teil dieser Serie haben wir festgestellt, es bezieht sich diese Aussage hier auf eine bestimmte Sache, die wir prüfen sollen. Und zwar das prophetische Reden Gottes. Prophetisches Reden bedeutet, dass jemand für Gott spricht, zu einem einzelnen Menschen, zu einer Gruppe. Und das sollte natürlich auch immer geprüft werden, weil das natürlich auch große Macht hat, wenn man sagt, ja, Gott sagt, ja, oder Gott zeigt mir jetzt etwas für dich. Und darum muss man das logischerweise prüfen. Das war so der erste Teil. Beim zweiten Teil letzte Woche hat Silvia dann darüber gesprochen, dass es auch das Hören braucht. Damit wir etwas prüfen können, müssen wir mal hören lernen, beziehungsweise hören lernen allgemein von Gott ist wichtig. Wir wollen ja nicht nur abhängig sein von irgendjemand, der prophetisch etwas empfängt von Gott, sondern sie hat uns klar gemacht, Gott kann auf ganz viele Arten und Weisen zu uns sprechen. Sie hat sogar erwähnt TikTok. Ich war ganz geschockt. Gott kann durch TikTok sprechen? Haben wir gedacht. Ja, ich glaube, er kann sogar das. Die meisten fragen sich, was ist TikTok? Na, viele wissen es. Also Gott kann auf ganz viele Arten und Weisen sprechen, aber sie hat dann eben auch ganz klar gemacht, es gibt so eine Primärart, wie er zu uns spricht, und das ist die Schrift, die biblische Schrift. Und sie hat es verglichen mit dem Daumen. Und der Daumen kann alle anderen Finger berühren. Das heißt, die Schrift ist auch das, was wir nehmen und heranziehen, um zu prüfen, die anderen Arten, wie Gott zu uns redet. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Bild, um auch zu zeigen, wie wichtig es ist, von Gott zu hören. Sie hat dann auch ganz praktisch dieses Lebe-Bibelleseprinzip vorgestellt. Falls du da vergessen hast, das mitzunehmen, es gibt hier vorne noch ein paar von diesen Blättern, wo du das kennenlernen kannst, wo du dich übst darin, aus dem Wort Gottes zu hören, was spricht Gott zu dir ganz persönlich. Und dann kannst du das, natürlich sollst du es auch prüfen, aber es ist immer wichtig, auch das überhaupt hinzuhören und aus dieser Primärquelle der Bibel heraus Reden Gottes zu empfangen. Ganz, ganz stark. Also wenn jemand das probiert hat diese Woche, ich hoffe, dass es dich aufgebaut hat, dass es dir geholfen hat. Und bleibst da einfach dran, entwickelst es zu einer guten Gewohnheit und es wird dich ernähren, es wird dir Kraft geben. Okay, das heißt, wir sehen beim Rückblick, Gott ist ein Gott, der lebt, er spricht und darum wollen wir Hörende sein und Prüfende sein. Also das war das, wo wir bis jetzt so diese Reise gemacht haben. Heute möchte ich in Johannes 10 anknüpfen. Silvia hat letzte Woche im Johannes Kapitel 10 einen Vers vorgelesen, und zwar den Vers 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich möchte weiter auf dieses Kapitel 10 eingehen, wo es um den guten Hirten geht. Und darum habe ich mich auch sehr rustikal heute angezogen übrigens. Absicht war das. Aber doch, das passt eher zum Hirten als wie ein Sakko oder so. Habe ich eh selten an, aber ja. Aber besser wie ein anderes Hemd, sagen wir so. Okay, lasst uns da kurz mal reinschauen, nochmal an den Anfang dieses Kapitel 10, und zwar Johannes Evangelium, Kapitel 10, die Verse 1 bis 3, und da steht Folgendes. Amen, Amen, hier spricht Jesus übrigens, was ihr fragt, Amen, Amen, ich sage euch, wenn Jesus das sagt, Amen, Amen, wenn er was wiederholt, Achtung, aufgepasst. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Torhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Eigentlich ein krasser Einstieg, oder? Weil Jesus macht gleich mal klar, hey Leute, da gibt es einen Gegner von mir und der möchte einen schlechten Einfluss auf die Schafe ausüben. Der möchte etwas tun, was nicht gut ist für die Schafe. Und dann ist aber auch Jesus der gute Hirte, der Einzelne rausruft, ihm nachzufolgen, ihm zu folgen, mit ihm zu gehen. Und ihr könnt euch, glaube ich, gut vorstellen, wer gemeint ist mit diesem Dieb und Räuber. Selbstverständlich ist gemeint der Teufel, der tatsächlich existiert und der versucht, Einfluss auszuüben auf Menschen. Und das möchte er machen, ganz unabhängig davon, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Das heißt, diese Predigt ist für alle. Auch wenn du sagst, ich bin noch gar nicht so an dem Punkt, vielleicht, wo ich sage, ich bin ein Jesus-Nachfolger, ein Jesus-Schaf, aber trotzdem kann ich dir sagen, der Teufel möchte Einfluss haben auf dein Leben. Und seine Pläne sind leider gar nicht so gut. Und darum ist es ganz wichtig, darum soll es heute Morgen gehen, dass wir unsere Beziehung prüfen zu diesem Hirten. Beziehungsweise schauen, bin ich nah dran an dem, der mir was Gutes geben möchte? Oder bewusst oder unbewusst, ist da vielleicht ein Dieb und Räuber in mein Leben hineingetreten, der seinen negativen Einfluss auf mich ausübt. Und das muss oft gar nicht so eine bewusste Selbstentscheidung dafür gewesen sein, sondern da passieren vielleicht Dinge in deinem Leben, weil du einfach in dieser Welt lebst, die letztendlich beherrscht wird auch von diesem Dieb und Räuber. Er wird bezeichnet, der Teufel wird bezeichnet als Herr der Welt. Und damit ist vieles zerbrochen in unserer Welt. Und vielleicht auch dadurch zerbrochen in deinem Leben. Und bei manchen Dingen weißt du vielleicht, ja, da habe ich selbst eine Tür aufgemacht. Und durch diese Tür oder durch diese Lücke in dieser Mauer ist der Feind reingekommen und übt Einfluss aus in meinem Leben. Und so möchte ich eine Frage heute in den Mittelpunkt stellen. Das ist auch das Predigt to go. Prüf deinen Abstand zum Hirten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir nah dran sind an ihm, damit wir auch seine Stimme hören können, so wie Silvia letzte Woche einfach auch gesprochen hat. Schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Was macht er? Was will er tun? Was ist das Ziel dieses Diebes? Vers 10 und Vers 11. Und hier sehen wir auch diesen Kontrast zwischen Jesus, wie gut er ist und wie böse der Feind. Vers 10 und 11. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Wow, was für kraftvolle Worte, oder? Jesus zeigt dir wirklich, da ist jemand, der möchte, was steht hier? Stehlen, schlachten, vernichten. Der möchte wirklich pure Vernichtung bringen. Und dann ist aber einer, der möchte Leben bringen. Jesus möchte dir Leben schenken. Und zwar nicht irgendein Leben, sondern Leben in Fülle. Ich habe mir überlegt, warum möchte der Feind das tun? Und ich muss gestehen, dass die Bibel gar nicht so viel darüber sagt. Warum möchte er unbedingt da schlachten, vernichten, stehlen? Wir wissen es nicht ganz genau. Aber Jesus ist ganz klar darin zu sagen, Achtung, da ist eine üble Absicht vorhanden, darum haltet euch an mich, weil ich habe gute Absichten für euer Leben. Ich möchte euer Leben in Fülle geben. Und darum ist es so, so wichtig, dass wir sagen, okay, ich möchte den Abstand zum Hirten prüfen in meinem Leben. Lesen wir nochmal ganz kurz diese zwei Verse. Und da ist ganz was Wichtiges, nämlich, finde ich, dabei. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Und hier sehen wir diese Qualität Jesu, die da ist. Er ist nicht so ein passiver Zuseher oder so, sondern er tut etwas. Er hat etwas getan. Und das sehen wir auch im Evangelium. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Also dieses Leben in Fülle, es entspringt letztendlich dem, was Jesus für dich getan hat. Seine Güte, die er ausgießen will über sein Leben, das ist etwas, was sich in ihm widerspiegelt und das sich in dem zeigt, was er für dich getan hat, indem er sein Leben für dich hingibt. Das zeigt die Qualität dieses Hirten. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er ringt um dich als Schaf. Und ich glaube, es ist ja kein Zufall. Ich könnte wahrscheinlich, mir hat einfach die Zeit gefehlt diese Woche, aber da gibt es wahrscheinlich unzählige Videos. Ihr kennt vielleicht so Schafvideos manchmal, wo Schafe die verrücktesten Dinge machen. Ja, ich habe mal vor Jahren, wie es um Schafe gegangen ist, gezeigt, wie ein Auto fährt und ums Auto kreisen in einem irrsinnig hohen Tempo 20 Schafe oder so. Wenn der nicht stehen bleibt irgendwann oder so, die fallen tot um. So sind Schafe. Und wir denken und wir lachen. Und Jesus sagt, ihr seid Schafe. Und wenn wir ehrlich sind, merkt man manchmal in unserem Leben, ja, ich bin ein Schaf. Manchmal ein bisschen deppert, ja. Mach manchmal Dinge, wo ich nicht so nachgedacht habe. Oder lauf einfach anderen hinterher, weil alle irgendwie in die Richtung laufen und ich laufe halt auch hinterher. Das sehen wir mal wieder zeigt die Woche, wo es darum gegangen ist, hören die Schafe auf die andere Stimme? Und dann haben wir ein paar Leute und tatsächlich, es hat funktioniert, die Fremden hat Gleiche haben sie gesagt, aber beim Hirten kamen die dann. Aber das war interessant zu beobachten, die kamen auch nicht sofort. Sie haben angefangen, so ein bisschen zu schauen, so, ah ja, die Stimmen kenne ich. Und dann hat es aber auch einen gebraucht oder zwei, die dann anfangen mal zu reagieren und dann kommt so Bewegung rein. Und so sind wir oft als Schafe, oder? Es braucht dann auch teilweise so ein bisschen die Vorbildschafe und die anderen gehen so hinterher und der eine frisst noch und hat es nicht ganz verstanden und so. So, bitte? Sie haben geprüft, ja genau. Also der Prüfprozess, der dauert auch manchmal relativ lang beim Schaf. So. Ja, also wir sind irgendwie so Schafe. Und da ist schon ganz, ganz viel Tiefe drin in diesem Vergleich. Und die Frage ist, dieser gute Hirte, er möchte ein Leben in Fülle geben. Was bedeutet das, Leben in Fülle? Und sehr oft wird natürlich das dann materiell gedeutet. Ja, Leben in Fülle in Jesus, das bedeutet Reichtum, Schönheit, Ruhm, Einfluss, Ehre und das volle Programm, was man sich halt alles so als Mensch und menschliches Schaf so wünscht. Aber lasst uns doch bei den Schafen hier bleiben. Jesus ruft da diese Schafe einzeln heraus und sie folgen ihm. Und ich habe mir gefragt, müssen diese Schafe, die Jesus da jetzt folgen, müssen die nicht mehr auf die Weide und fressen? Kommen andere Schafe mit Porzellantellern, mit Gras drauf und geben ihnen ein Silberbesteck und sagen so, in Zukunft, ihr seid Jesus-Schafe, ihr müsst nur noch, ihr kriegt Essen serviert. Ist es so? Nicht, gell? Müssen diese Schafe nicht mehr Jesus folgen bei Wind und Wetter und ihm hinterher gehen? Oder haben diese Schafe kleine Geländewagen, mit denen sie Jesus hinterher fahren? Unglaublich, oder? Künstliche Intelligenz hat man nur 4 Sekunden gedauert, dieses Bild produzieren zu lassen. Na, ist auch nicht zutreffend, oder? Und so merken wir, wenn Jesus von einem Leben in Fülle spricht, dann spricht er natürlich davon, dass er dich versorgen möchte. Er möchte dir ein Genug geben, aber es geht nicht darum, dich materiell, sozial abzugraden oder irgendwo dir etwas zu geben, was vielleicht gar nicht das ist, was du brauchst, sondern ein Leben in Fülle bedeutet, ein erfülltes Leben in der Nähe, in der Gegenwart des Hirten, der bewiesen hat, dass er dich wirklich liebt von ganzem Herzen, der bereit war, sein Leben für dich hinzulegen. Ich bin der gute Hirt, sagt Jesus, der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe hin. Ein Leben in Fülle ist ein Leben in der Gegenwart des Hirten und ist nicht abhängig davon, ob wir immer alles haben, was wir uns vielleicht vorstellen, was cool wäre zu haben. Jesus möchte dir dieses Leben geben und essentiell dafür ist es zu prüfen, wie ist der Abstand zu ihm. Bin ich nah dran an dem guten Hirten und drum eben dieses Prädiktoko, prüfe deinen Abstand zum Hirten. Lasst uns diesen Gedanken noch ein bisschen tiefer vertiefen und dann auch schauen, was sind Kriterien, wie können wir prüfen unsere Distanz oder unsere Nähe zu Jesus, weil da gibt es einfach auch Dinge, die sich letztendlich widerspiegeln, wenn wir viel in der Nähe sind von unserem Herrn und Meister und Hirten. Ganz viele von euch haben schon mal gehört von einem Psalm 23, schon, oder? Da klingelt es bei den meisten und sie denken, ja, stimmt, da war was. Genau, und ich möchte euch diesen Psalm mal kurz vorlesen und der ist so inhaltsschwer und er vertieft diesen Gedanken vom guten Hirten noch viel mehr. Ein kurzer, prägnanter Psalm von David. Psalm 23, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Wie spricht er von Leben in Fülle? Er lässt mich lagern auf grünen Auen und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Einige von euch, ihr braucht Ruhe. Und Jesus will dir diesen Ruhe auch gönnen. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Manche von euch brauchen neue Lebenskraft. Und Jesus, der Hirte, will dir diese Lebenskraft wieder zurückgeben. Er ist dazu fähig. Er ist der Auferstandene. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Gunst werden mir folgen mein Leben lang. Und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeiten. Also das ist dieser Psalm 23, der von diesem Leben in Fülle spricht, einem Leben in Genug. Aber wir sehen auch an dem Text, da ist auch die Rede von dem finsteren Tal. Da ist auch die Rede von, ich brauche eine Pause, ich bin ausgelaugt, ich brauche frisches Wasser, ich brauche neue Lebenskraft. Es ist sogar die Rede von, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist von Anfeindung die Rede. Also ein Leben in Fülle ist nicht ein Leben auf diesem Ponyhof, den wir uns immer so manchmal wünschen oder vorstellen. Aber es ist ein Leben in Reichtum, weil wir in der Gegenwart des Hirten, des guten Hirten, leben dürfen, der um unsere Not weiß und der bewiesen hat, ich liebe dich wirklich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich möchte, dass dein Leben gelingt, auch wenn es zwischendrin finster ist und schwierig ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir prüfen, ob wir nah dran sind an Jesus oder ob dieser Dieb und Räuber sich Zugang verschaffen hat zu unserem Leben, bewusst oder unbewusst, und hineinwirkt, wo er eigentlich nicht hineinwirken dürfte, wenn ich nah dran wäre an Jesus, der mich beschützt mit seinem, da steht Stock und Stab, und ich habe ein bisschen nachgeschaut, der Stock, das war bestückt mit Metall und so, also das war eine Waffe. Der Stab war zum Führen und der Stock war da, um die Feinde der Schafe abzuwehren, die wilden Tiere. Wie prüfen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Wir wollen ja auch eben diesen Prüfaspekt beleuchten heute Morgen. Ich habe in den letzten 10 Jahren immer wieder mal über Psalm 23 gesprochen. Ich wärme das nochmal auf, weil ich es einfach so gut gefunden habe. Und zwar war da mal eine Serie über Psalm 23 mit diesem Buch von einem Hirten, Philipp Keller heißt er, der selbst Hirte war und dann Psalm 23 aus seiner Sicht des Hirten kommentiert hat. Und es war eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt und ich schon immer wieder mal mit euch geteilt habe, aber ich glaube, sie ist einfach zutreffend und so wichtig. Und das ist auch, glaube ich, ein Prüfkriterium. Und zwar hat er eben gesagt, ein guter Hirte sorgt jetzt nicht nur für die Schafe, sondern er hinterlässt auch etwas mit ihnen. Weil es ist so, wenn ein Hirte nicht gut ist und er hat einfach diese Schafe und er kümmert sich nicht um die Schafe, dann bedeutet das, dass diese Schafe die Weideplätze, die sie benutzen, kaputt machen. Im wahrsten Sinne des Wortes verwüsten. Warum? Sie fressen so lang an diesen Gras und Graswurzeln herum, dass sie die komplett rausholen, auch die Wurzeln, und dadurch wächst das Gras ja auch nicht mehr nach. Dadurch kann die Landschaft kein Wasser mehr aufnehmen, kein Wasser mehr speichern und dann wird es zur Wüste. Das heißt, der gute Hirte führt seine Herde so, dass er sie von Platz zu Platz führt, dass sie das Gras fressen, aber nicht Schaden anrichten, sondern sie essen das Gras und sie hinterlassen Dünger. Und dann werden die Weiden immer fetter und besser. Das ist krass, oder? Der Hirte hinterlässt mit seiner Herde etwas Gutes. Und das ist auch das, wie Philipp Keller, genau so heißt er, interpretiert auch so den Vers 6, das ist so dieser Abschluss, den ersten Teil, wo steht, ja, Güte und Huld oder Güte und Gunst werden mir folgen mein Leben lang. Es ist nicht nur etwas eine Einbahnstraße, ja, die Schafe kriegen Güte und Huld und Wohlwollen Gottes, sondern es folgt ihnen etwas Gutes. Es folgt etwas diesen Schafen, die dem guten Hirten nachfolgen. Die haben einen Output, wenn man so auf Neudeutsch sagen kann. Und so ist es auch ein Prüfkriterium für uns, als wenn du dich als Schaf bezeichnest, von einer Nachfolge von Jesus, dass du schauen kannst, was ist der Output meines Lebens und darauf zu achten und da auch vielleicht Jesus zu suchen, wenn du merkst, da in einem Bereich, da fällt es mir echt schwer, dass da ein guter Output ist. hilf mir, Jesus, ich möchte dich suchen. Ich muss vielleicht auch bekennen, einen Bereich meines Lebens, damit du durch mich etwas Gutes verbreitest. Und ich möchte mit euch drei Kennzeichen noch zum Abschluss mit euch betrachten. Nicht sehr lang, aber wir werden es eben auch nächste Woche dann noch vertiefen, anhand von Psalm 26, weil das deckt sich sehr stark. Wieder im Psalm Davids, der Psalm 26, wo er sagt, prüfe mein Herz. Und da sehen wir dann wieder diese Dinge, die wir hier auch jetzt schon merken. Ich leite drei dieser Kennzeichen ab aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, und zwar Verse 9 und den ersten Teil von Vers 10, da steht, denn das Licht bringt lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit hervor, prüft, was dem Herrn gefällt. Das Licht selbst ist Jesus, man könnte auch sagen, denn Jesus bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor, prüft, was dem Herrn gefällt. Ich möchte ganz kurz diese drei Dinge ansehen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, das sind Prüfkriterien für unsere Nachfolge. Sie zeigen, ob wir nah dran sind an diesem guten Hirten. Und ganz wichtig, das ist jetzt nicht so ein, das soll nicht in Richtung Perfektionismus gehen. Es gibt einige von euch, die vielleicht so damit ringen, ja, ich darf keine Fehler machen und so weiter. Und das ist ganz ungesund. Perfektionismus ist meiner Meinung nach eine Krankheit, eine schwerwiegende Behinderung, unter der ich auch leide. Und ist ganz giftig, muss man aufpassen. Heißt nicht Schlendrian und eh alles wurscht, ja, aber wir bewegen uns immer in einer Spannung in unserer Nachfolge. Es kommt letztendlich auf dieses Herz drauf an. Das heißt, wenn du eh schon die ganze Zeit nachdenkst, ja, bin ich gütig genug, bin ich gerecht und bin ich in der Wahrheit, ja, dann passt es wahrscheinlich gut. Ja. Dann bleib in diesem Prüfen mit dem Herrn und geh mit ihm. Aber es kann auch das Gegenteil sein, dass einfach irgendwie so dieses falsch verstandene Gnadendenken da ist vielleicht bei dir, dass du sagst, eh alles egal, Jesus hat bezahlt und wie ich lebe, ist wurscht. Ja, also wir bewegen uns immer so in dieser Spannung drin. Nur, dass euch das irgendwie noch gesagt ist. Hier geht es nicht um Perfektionismus. Aber wir wollen ja auch, ich glaube, jeder will, dass unserem Leben was Gutes folgt, oder? Und nicht irgendwo, man schaut zurück und, oh, okay, eine Wüste. Ups. Ist nicht super, wenn man Verwüstung hinterlässt. Wollen wir alle nicht. Güte. Gütig zu sein, ganz wichtig, ist nicht abhängig davon, dass wir viele Güter haben. Wieder. Also nicht, dass wir in das Materialistische abrutschen, sondern Güte bedeutet letztendlich, dass Gutes uns folgt. Ja, das gehört zusammen. Und das ist nicht davon abhängig, wie stark materiell wir gesegnet sind. Gütig sein heißt zum Beispiel, Menschen freundlich und mit Güte zu begegnen. Gütig sein bedeutet zum Beispiel, anderen Vortritt zu lassen, geduldig zu sein, andere zu ermutigen, zu stärken, Gutes auszusprechen über andere, anstatt schlecht über sie zu sprechen hinter ihrem Rücken. Das ist böse letztendlich. Wir wollen Gutes hinterlassen, wir wollen Gutes tun. Güte bedeutet, andere zu segnen und für sie zu beten, anstatt zu fluchen. Güte bedeutet, zu teilen und zu geben. Ob es viel ist oder wenig, es spielt gar nicht so eine Rolle, sondern das Herz soll gütig sein. Und Güte heißt letztendlich, zu lieben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das gelingt, brauchen wir diesen guten Hirten, guter Hirte. Wenn er präsent ist in unserem Leben, dann färbt es auf uns ab, ganz sicher. Und da denke ich dann sofort wieder am Psalm 23, der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts fehlen. Und dann eben auch dieser Aspekt von, ja, Güte werden mir folgen. Der Abschluss dieses Psalm 23. Güte werden mir folgen. Und drum Gegenmittel gegen ja, böse Tendenzen in unserem Leben ist diese Nähe zu Jesus, Nähe zum guten Hirten. Und drum prüfe deinen Abstand zum Hirten. Zweite Sache, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein ganz großer Begriff in der Bibel. Sehr vielschichtig, hat aber auch sehr viel eigentlich damit zu tun, wirklich mit Fairness. Hat tatsächlich was mit Fairness zu tun, mit ein bisschen größer denken. Und ist ein ganz großes Thema. Zum Beispiel der ganze Jesaja-Brief beschäftigt sich ganz viel mit der Gerechtigkeit Gottes. Oder der Römerbrief, der ganze Römerbrief. Wir haben vor drei Wochen eine Predigt gehabt, die ich auch empfehlen kann, wo es auch darum gegangen ist, Gerechtigkeit in verschiedenen Lebensbereichen. Vielleicht könnt ihr noch an dieses Quadrat erinnern mit diesen vier Dingen, wo es um Konsum gegangen ist, Sexualität, Umgang mit Finanzen und so weiter. All diese Themenbereiche des Lebens können Gerechtigkeit widerspiegeln. Allerdings, was uns bewusst sein muss, Römerbrief Kapitel 3, das müsste ich als Folie, glaube ich, auch haben, und zwar da steht, er, also Gott, selbst ist gerecht und macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Also wir können von uns heraus nicht gerecht sein, wir können uns sehr bemühen, uns gerecht zu verhalten und gottgemäß zu verhalten, aber letztendlich unsere Gerechtigkeit, das muss uns ganz klar sein, kommt durch Jesus, den guten Hirten, der sich für uns hingegeben hat. Also das ist unsere Basis. Aber wie gesagt, bereits bei der Güte, die Nähe zu Jesus, sie spiegelt sich, sie soll sich in uns widerspiegeln. Und die Gerechtigkeit Gottes, die Jesus uns verliehen hat, die soll sich auch widerspiegeln in unserem Leben. Und Gerechtigkeit hat ganz viel zu tun, Habgier zu widerstehen. Der Kontext von Epheser 5, ich habe euch übrigens auf dem Infozettel hinten unten zum Vertiefen der Predigt noch einmal einige Textstellen aufgeschrieben, Johannes 10, Epheser 5, jeweils 20 Verse, Psalm 23 und Psalm 26, die wir nächste Woche anschauen. Ihr könnt einfach diese Woche zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das vertiefen. Ich lese den einen Tag das, dann wieder den anderen. Reflektieren darüber, das Vertiefen ist eine gute Möglichkeit, vielleicht auch sogar kombiniert mit Lebe oder einfach nur so. Und Epheser 5, der spricht hier eigentlich ganz stark, dieser Text, um sexuelle Unmoral, die bei den Ephesern zum Teil ein Problem war, und auch Habgier. Und das hat beides irgendwo viel damit zu tun, dieses Haben-Wollen. Und Ungerechtigkeit, eine Wurzel, würde ich sagen, die Ungerechtigkeit befeuert, ist letztendlich dieses Haben-Wollen, ist Habgier. Das führt uns dazu, dass wir unrechte Mittel anwenden in unserem Leben, um das zu erreichen, was wir uns so sehr wünschen. Und Habgier entspringt letztendlich diesem Gefühl von Mangel. Und darum ist es so wichtig, diese Nähe zum guten Hirten. Wieder Psalm 23, der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Aber wenn ich immer in diesem Mangelgefühl drin bin, dann wird Ungerechtigkeit in meinem Leben um sich greifen. Und ich rechtfertige das dann vielleicht damit, ja, die anderen machen es ja auch. Dann ja alle so. Jeder schaut, dass er das bekommt, was er will. Und das ist das, was Jesus nicht möchte, sondern es ist diese Nähe, die wir brauchen zu ihm, zu Jesus, zu sagen, du bist mein Hirt, du schaust auf mich und ich vertraue dir, dass ich nicht zu kurz komme. Und ich möchte den gerechten Weg gehen, auch wenn es manchmal vielleicht unbequem ist oder mich was kostet. Ich möchte den Weg der Gerechtigkeit gehen. Da haben wir schon einiges gehabt, auch auf unserem Kanal. Es gibt eine eigene Predigt, die ist circa 3 Jahre alt, wo ich drüber spreche. Die heißt, was wirklich wichtig ist, Teil 2, Gerechtigkeit. Da geht es auch stark um diesen sozialen Aspekt, weil der steckt bei Gerechtigkeit auch drin. Okay, prüfe den Abstand zum Hirten, ist super wichtig auch im Thema Gerechtigkeit. Und die dritte Sache, die unserem Leben folgen soll als Schafe, wenn wir zurückschauen, nicht Wüste, sondern wir wollen Wahrheit. Wir wollen grüne Weiden sehen hinter uns in unserem Leben, weil wir Menschen sind, die in der Wahrheit stehen. Und ihr wisst natürlich, Gegenteil von Wahrheit ist Unwahrheit, ist Lüge. Und wir können ziemlich schnell prüfen und leicht prüfen, was wahr ist. Also da sind wir meistens eigentlich ziemlich, wir wissen es. Und da ist natürlich die Frage, antworten wir, leben wir der Wahrheit, auch wenn es uns was kostet, wenn es uns vielleicht einen Nachteil bringt, ist es uns so wichtig. Und es gibt einen Weg, wie wir das kultivieren können, und zwar Wahrheit und eben zur Wahrheit zu stehen, auch in kleinen Dingen, damit es bei größeren Dingen auch gelingt. Weil wenn wir in kleinen Dingen schon nicht die Wahrheit so genau, mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, dann wird es uns bei großen Dingen auch nicht gelingen. Also ganz, ganz wichtig. Und diese Nähe, weil Jesus sagt, ich bin Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das heißt, Jesus ist Wahrheit. Das ist sein Wesen. Und darum soll das auch uns ausmachen. Prüf deine Nähe zu diesem wunderbaren Hirten. Es gibt noch mehr zu sagen, auch aus diesem Epheser-Text. Ich schließe aber hier eigentlich damit und möchte einladen, das Lobpreisteam, dass ihr jemand sie sucht oder sie fertig machen. Ich sehe jetzt gerade niemanden. Also es gibt noch mehr dazu zu sagen, aber wir werden es vertiefen anhand von Psalm 26 nächste Woche, wo vieles von dem auch enthalten ist und wo wir David, einen ehemaligen Hirten und dann später König, selbst zu Wort kommen lassen werden und von ihm lernen werden. Ich lade euch ein, ich lade dich ein, prüfe deinen Abstand zu diesem wunderbaren Hirten, der bewiesen hat, dass er dich liebt und er wirklich möchte, dass dein Leben ein Leben in Fülle ist und ein gutes Leben ist, auch wenn tiefen, schwierige Zeiten damit auch einherkommen. Nochmal Hinweis auf den Infozettel zum Vertiefen. Tut gut, wenn man vielleicht mal weiß, okay, was nehme ich mir vor diese Woche, wenn du noch keinen Plan hast, nimm das als Plan mit und schau dir diese Themen an, vertief das und geh in die Prüfung hinein vor Jesus. Und ich denke, es wird dich bereichern. Abschlussbemerkung, ich bin selbst ein Schaf, Jesu, habe aber auch so diese eigenartige Position als Pastor. Pastor kommt vom lateinischen Hirten, auch irgendwo selbst der Hirte zu sein. Und ich möchte euch herausfordern, auch von dem heraus, was die Silvia letzte Woche gesagt hat, fresst, esst, ja, nehmt Wort Gottes zu euch auf. Und nicht nur sonntags, ich kann euch was aufbereiten am Sonntag, aber letztendlich steht und fällt alles damit, dass ihr selbst anfangt zu lesen, das zur Gewohnheit zu entwickeln. Das ist für mich auch einfach eine Gewohnheit, die ich mir antrainieren musste und die wichtig ist, damit ich überhaupt diese Arbeit tun kann. Wenn ich aufhöre zum Bibellesen, dann werdet ihr das innerhalb von einem halben Jahr wahrscheinlich merken, dass der Tobi irgendwie anders wäre. Und dass er vielleicht nicht mehr diesen Job machen sollte. Also wir brauchen das alle. Diese Nahrung, diese Nähe zu Jesus, dieses ständige Abgleichen und Prüfen anhand des Wortes Gottes. Fresst's. Ist nicht böse gemeint, aber es ist wirklich wichtig. Und es ist auch super gemeinsam. Und darum freue ich mich auch schon zum Beispiel den Start von der Bibelgruppe für die Männer jetzt wieder, wo wir gemeinsam ein wenig fressen, im positiven Sinn und drüber reden, wie es uns geht, mit Jesus nachzufolgen und selbst auch ins Wort Gottes reinschauen, uns drüber austauschen. Und wir sind immer so ermutigt danach. Und ja, das ist es einfach. Das ist echt Nahrung. Und ich lege euch das nahe. Es gibt so gute Bibeln. Ich habe mir jetzt gerade auch wieder jetzt selbst 2 Bibeln bestellt, weil da tut sich was. Ja. Wir haben so ein Privileg, so viele deutsche, großartige Bibelübersetzungen zu haben. Da ist für jeden was dabei. Ich schließe mit Gebet und dann wollen wir Zeit nehmen, diesen guten Hirten zu preisen, zu loben, ihm Ehre zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist und dass du uns einlädst, dir nachzufolgen. Du bist gut, Jesus. Du hast es bewiesen. Du bist kein Schönwetter-Hirte, der nur da ist, wenn es super ist, sondern du bist immer da. Auch wenn es richtig, richtig stürmt, wenn es richtig regnet oder wenn es richtig kalt ist, dann bist du bei uns. Du weißt, was es bedeutet, Mensch zu sein und auf dieser Welt zu leben. Du weißt, was es bedeutet, vom Bösen auch zu schmecken und Böses zu erfahren. Alles hast du durchlebt und du wirst es mit uns durchleben, wenn wir da drin stecken. Und dafür danken wir dir für deine Treue, deine Güte. Und wir bitten dich, dass unserem Leben gute Dinge folgen, dass Güte uns folgt, dass Gerechtigkeit uns folgt, dass es sichtbar ist in unserem Leben und dass auch die Wahrheit uns wichtig ist, weil du die Wahrheit bist, Jesus. Danke für dieses Zusammensein. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dir folgen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.